Mein Name ist Hermann Dvorak. Ich bin Sozialwissenschaftler und Gewerkschafter. Ich komme aus Österreich-Wien und bin Mitglied des Österreichischen Sozialforums.
Gut, du bist jetzt hier wie viele andere in Cancun. Was ist dein Beweggrund, hier zu sein? Was sind die Forderungen an die Konferenz?
Ich denke, dass Kopenhagen, wo ich auch war vor einem Jahr, und Cochabamba im Frühjahr ausgezeichnete inhaltliche Grundlage geschaffen hat, die jetzt umgesetzt werden müssen. Aber das kann nur umgesetzt werden, wenn es auf der einen Seite entsprechenden Druck von außen, von unten gibt und innerhalb der offiziellen Konferenzstaaten wie Bolivien oder andere Länder aus dem Alba-Bereich, wenn die vorpreschen. Ja? Und ja, darum bin ich hier, ich beteilige mich an den Debatten und gehe auch hier mit bei der Demonstration.
Was müssen denn die Länder Europas, Deutschland, Österreich, also das Land, wo du herkommst, tun, um für sowas wie Klimagerechtigkeit einen Beitrag zu leisten?
Das Mindeste, was sie tun müssten, konjunktiv, ist mit gutem Beispiel voranzugehen. Österreich hat das Kyoto-Protokoll mit unterzeichnet. De facto sind die Emissionswerte um 10% gestiegen.
Die Konferenz in Cochabamba spricht ja sehr viel von, nicht nur von Klimagerechtigkeit, sondern tatsächlich auch von Klimaschuld. Wenn du sagst, das Mindeste, was die Europäer tun müssten, dann ist das eine Sache. In Cochabamba wurde ja einiges mehr gefordert. Wie steht man denn aus einer gewerkschaftlichen Bewegung in Österreich zu solchen Forderungen, wenn es um Klimaschuld geht zum Beispiel?
Wir haben so eine offene Debatte in Österreich, wobei man sicher sagen kann, dass die Gewerkschaftsführung eine unter Anführungszeichen moderate Position hat, also sich noch nicht sehr in diesen Fragen engagiert hat. Ich als fortschrittlicher Gewerkschafter kann das unbenommen sagen. Aber die Debatte ist da und sie wird geführt und immer wieder gelingt es uns doch, auch Kollegen, die bis jetzt also distanziert waren, in diese Umweltdebatte also einzubinden. Ja. Und sie sehen, ja, dass das keine Probleme sind, die unter Anführungszeichen nur den Süden betreffen, sondern das sind Probleme, die genauso also hier relevant sind. Denken wir zum Beispiel an das Schmelzen der Alpengletscher, ja, was natürlich eine Katastrophe in jeder Hinsicht darstellt. Vom Tourismus über ökonomische bis zu unmittelbar ökologischen Fragen.
Zwei kurze Fragen zu den Inhalten. Heftig kritisiert wird ja zum Beispiel das, was in den Verhandlungen am ehesten wahrscheinlich am weitesten gediehen ist, das ist der RED-Prozess oder der RED-Vertrag. Wie steht man in Österreich dazu?
Ich halte den RED-Vertrag genauso wie den Carbon-Handel schlicht für ökologischen Zynismus.
Warum? Was funktioniert daran nicht?
Ich denke, es sind gerade die Marktprinzipien, die dazu führen, dass wir einer Umweltkatastrophe entgegengehen, beziehungsweise in einigen Regionen der Welt schon unmittelbar unter dieser Klimakatastrophe leiden. Ja? Und wenn man jetzt forciert auf Marktmechanismen setzt, also Länder privatisiert, ja, Wälder irgendwelchen internationalen Konzernen zuführt, dann werden die Probleme nicht gelöst. Im Gegenteil, sie werden weiter verschärft.
Emissionshandel ist das zweite Beispiel, was ja im Prinzip der Hauptmechanismus der Europäer, der Kyoto-Staaten zur Emissionsbegrenzung ist. Also funktioniert auch das nicht?
Nein, es funktioniert nicht. Man müsste an der Basis, an der Wurzel ansetzen. Das heißt, man müsste das Produktionssystem ändern. Ja? Eine andere Produktion, ein anderes Konsummodell. Und ich sage unbenommen, in der bestehenden Gesellschaftsordnung wird das nicht leicht zu realisieren sein. Ich denke, man muss sich auch Gedanken machen über eine andere Gesellschaftsordnung. Wie die dann ausschaut, das ist das Ergebnis einer breiten Debatte, einer breiten Aktivität in vielen Bereichen der Gesellschaft.
So, jetzt haben wir halt hier Verhandlungen, wo rauskommen kann, dass es irgendwie ein neues Paket gibt, wo RED mit drin ist, wo Kyoto 2 mit drin ist, was du gerade gesagt hast, was ja nicht so toll ist. Oder es kommt gar nichts raus. Was ist denn besser?
Ja, es ist immer gut, wenn es ein Verhandlungsergebnis gibt, aber tatsächlich wird die Aktivität, wird der Kampf weitergehen. Wie eine Losung vorne an der Spitze der Demonstration heißt, Sabata lebt, ja, der Kampf geht weiter.
Ganz egal. Gut, dann frage ich jetzt mal zum Austragungsort dieser Konferenz. Cancun ist ja ein etwas seltsames Beispiel für einen Austragungsort. Was sagt dir dieser Austragungsort?
Ich denke, es waren vor allem zwei Überlegungen von dem mexikanischen Präsidenten Calderón, es hier zu machen. Erstens einmal, er hat eine extrem schlechte Performance. Wenn man sich selbst offizielle Zeitungen anschaut, wird er fundamental kritisiert. Der Narkokrieg kann nicht gewonnen werden. Es müsste ganz anders gegen das Drogenproblem vorgegangen werden. Ich habe eine andere sozialwissenschaftliche Quelle gesehen. Die Armut ist in Mexiko innerhalb von einem Jahr um 3% in die Höhe gegangen. 34% der mexikanischen Bevölkerung leben unterhalb der Armutsgrenze. Es könnten noch weitere Beispiele geben. Also für Calderón ist das eine Show hier. Ja? Und das Zweite ist, Cancun gilt als sogenanntes Entwicklungsmodell. Massive Investitionen von oben und sie sollen angeblich stimulieren eine ökonomische Entwicklung. Wenn man sich aber hier umschaut, es gibt kaum Industrie, es sind sehr spezifische Investitionen. Also Calderón oder die Regierung versucht eben Cancun zu verkaufen. Das sind diese beiden Überlegungen und auch strategische Überlegungen. Man kann Cancun sehr leicht abriegeln, ja, im Gegensatz zu anderen Städten. Ich nehme an, obwohl ich hier nicht ein Experte bin, wenn man das in Mexiko Stadt gemacht hätte, wären wahrscheinlich 50 oder 100.000 Leute zur Demonstration gekommen.
Und ein ökologisches Klimaschutzbeispiel ist ja Cancun nur auch nicht wirklich, ne?
Überhaupt nicht, ja. Also es ist so, dass zum Beispiel schon jetzt der Meeresspiegel, wenn er im Steigen also begriffen ist, und er steigt ja in manchen also Bereichen hier von der Halbinsel, dass also zunehmend der wunderschöne Sand hinweggespült wird. Sozusagen die ökonomische Basis von dem Großteil der Leute, die hier so arbeiten, ja, das geht also einfach futsch.
Ja. Abgesehen davon wird hier irrsinnig viel Energie verschleudert.
Ja, Wahnsinn. Fast alles wird importiert, ja. Also es gibt, ich sage das jetzt rein immanent, es gibt keinen ökonomischen Take-off. Ja? Das ist immer der Schmäh von den bürgerlichen Ökonomen. Man investiert und dann kommt ein Take-off. Ja, das hat es gegeben im 16. oder 17. Jahrhundert. Ja? Du hast eine Investition getätigt, ja, in der Stadt und die Region herum hat sich entwickelt. Aber wenn du dir das anschaust, das sagt dir jeder Führer, wenn du zum Beispiel nach Tulum fährst oder Chichen Itza, alles wird importiert. Und die Leute betreiben auf der anderen Seite Selbstversorgung in ihren, also in ihren kleinen also Pueblos. Ja? Das ist auch kein ökonomisches Entwicklungsmodell, das ist eine Katastrophe. Nicht?